Hi Diana, heute ist es ein bisschen lauter als sonst. Ich bin nämlich in der Brigitte-Redaktion heute, entschuldige bitte. Aber ich wollte dir ein bisschen was sagen zu meiner Folge heute. Die Zahl der Frauen in Deutschland, die ein Unternehmen führen, ist ja leider nach wie vor mehr als übersichtlich. Das hat natürlich zum einen den Grund, dass Frauen es immer noch schwer haben, durch die berühmte gläserne Decke zu stoßen. Und sicher auch damit, dass sie de facto immer noch den größten Teil der Care-Arbeit in den Familien machen. Well. Aber meine These wäre auch, dass viele Frauen davon ausgehen, dass sinnstiftende Arbeit und Arbeit in einem Wirtschaftsunternehmen zwei verschiedene Dinge sein müssen. Die Frau, mit der ich heute spreche, dachte das auch. Als junge Frau wollte sie zu Greenpeace oder einer anderen NGO, um Gutes zu tun. Dann kam alles anders. Hör mal rein. Gehört hast du bestimmt schon von ihr. Ciao!
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Antje von Dewitz, ja, und aus den zwei Teilen ihres Familiennamens setzt sich denn auch der Name des Familienunternehmens zusammen, das sie seit 16 Jahren führt, VD, eine Outdoor-Marke, die heute um die 650 Mitarbeitende beschäftigt. Antje von Dewitz hat das Unternehmen von ihrem Vater, den Gründer, übernommen und seitdem nicht nur das Unternehmen umgekrempelt und entwickelt, sondern auch 4 Kinder großgezogen. Willkommen, Frau von Dewitz.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, eines Ihrer Kinder hat uns gerade mit der Technik geholfen.
Genau.
War es die Sache jetzt schon wert?
Ja, ist meine Tochter, die macht gerade Assistenz bei mir für eine Übergangszeit.
Super, sehr gut. Also war sehr dienlich heute. Vielen Dank auch an Sie, an Ihre Adresse nochmal. Ihr Vater hat das Familienunternehmen seinerzeit gegründet in der Nähe des Bodensees, wo es heute immer noch ansässig ist. Und Bayern ist ja ein Bundesland, das zwar wirtschaftlich immer sehr erfolgreich war, in dem aber die Geschlechterrollen doch noch relativ zementiert sind. Wie ist es Ihnen als Familie gelungen, da einen guten Übergang hinzubekommen, zumal eben mit einer Frau als Nachfolgerin?
Ja, also wir sind in Baden-Württemberg, muss ich sagen, wobei das ziemlich naheliegend ist.
Schlimm.
Weil es also direkt an der Grenze ist. Mhm. Und auch da sind die Geschlechterrollen zementiert, der Rest passt.
Ja.
Ja, bei VD wurde das nie so zementiert gelebt oder auch nicht erlebt. Ich war selber erst ganz erstaunt, als ich dann schwanger wurde, in meiner Anfangszeit bei VD, für mich erstmal überraschend festzustellen, oh, wir haben ja kaum Frauen in Führungspositionen. Das war mir selber gar nie so bewusst gewesen.
Mhm.
Also in einem Familienunternehmen, finde ich, kann man ja eine Kultur auch sehr schön gestalten. Das war dann auch überhaupt gar kein Problem, dass ich dann die Führungsrolle übernommen habe als Frau. Das war dann schon mehr ein Problem, dass dann mehr Frauen nachkamen. Da haben wir dann wirklich
genau.
Ganz viel
eine
angegriffen.
Ist okay.
Aber mein Vater hat sich ja gefreut, dass ich das dann wollte.
Mhm. Aber das heißt, die These, eine Frau zieht Frauen nach, die haben Sie dann direkt gelebt und bestätigt.
Das stimmt. In dem Fall war das tatsächlich so. Ich muss vielleicht schon mal sagen, als ich eingestiegen bin, das war noch in meinem Studium, da habe ich als Praktikum einen ganzen Geschäftsbereich aufgebaut, so moderne Taschen und Rucksäcke, und habe dann auch nahtlos weitergemacht nach dem Studium, aber habe dann quasi, als ich den Vertrag unterschrieben habe, war ich bereits schwanger, ohne es zu wissen. Ich bin ins Unternehmen eingestiegen und habe hier alte Pläne von meinem Vater aufgegriffen, hier eine Krippe aufzubauen, ein Kinderhaus, und habe dann Stück für Stück eben mitgestaltet, also dieses ganze Unternehmen auf Work-Life-Balance ausgerichtet.
Ja.
Aus meiner Eigenperspektive einerseits, aber andererseits dann auch mit dem zunehmenden sensibilisierten Blick dafür, dass wir 70% Frauen bei VD waren, aber eben kaum Frauen in Führungspositionen. Und wenn wir eine Frau in Führungsposition hatten, dann sagte die ganz offen, naja, also dann konnte ich halt keine Kinder haben. Und das hat dann schon dazu angestiftet, sozusagen, da wirklich was in die Hand zu nehmen.
Okay. Aber das heißt, Ihr Vater war dann offenbar auch schon auf dem Weg und hat da durchaus eine Sensibilität für gehabt, sodass Sie da weitermachen konnten und das dann ausbauen konnten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also ich habe das ja Ende der 90er wieder aufgegriffen, und er hatte das eben schon in den 80ern, hatte er schon Pläne gehabt, hier einen Kindergarten aufzubauen. Damals hatte die katholische Kirche im Dorf dann gesagt, nee, also bevor ein Unternehmen da Kinderbetreuung anbietet, dann erweitern wir unsere eigenen Plätze. Und damit sind die Pläne erstmal wieder gestorben gewesen. Aber er hatte die Sensibilität.
Okay, da hat der Markt es dann geregelt sozusagen. Sie sagen, der Widerstand kam dann so ein bisschen, als die Frauen in Führungskräften kamen. Wie hat sich das geäußert? Wie haben Sie das erlebt?
Nicht, dass der Widerstand kam, als die Frauen in Führungspositionen kamen, sondern etwa 10 Jahre, bevor ich die Rolle als CEO übernommen habe, das war in 2009, also schon davor, war klar, dass ich das machen werde. Und es war auch klar, dass wir das Unternehmen umbauen müssen, damit es übergabefähig ist. Und es war auch klar, also auf meinem Verständnis war das klar, dass wir die Verantwortung auf mehrere Köpfe verteilen müssen, dass wir auch mehrere Führungspositionen einziehen müssen, damit wir das tun können. Und in diesem Prozess sind wir mit vielen Frauen auch ins Gespräch gegangen, wo wir gesagt haben, hey, du bist ideal für diese Position, wie wär's? Und haben ganz oft uns eben Absagen anhören müssen. Also ich habe ganz viele Begründungen gehört, warum die Frauen nicht in Führung wollen. So war das zu verstehen. Also die Frauen hatten zunächst Widerstand, in Führung zu gehen. Die wollten gar nicht.
Okay.
Genau. Ja. Also es war weniger von innen, dass da Ablehnung gegenüber den Frauen auftrat, als dass die Frauen erst gar nicht in Führung gehen wollten.
Oha, das ist aber ein Wespennest. Ne? Okay. Und dann haben die Gespräche geführt, so nach dem Motto, was bräuchtest du denn, damit du ja sagst, oder?
Genau.
Oder wie lief
also,
das?
Ja, tatsächlich. Also ich habe dann relativ intensiv die nächsten 10 Jahre uns damit beschäftigt, mit diesen ganzen Absagegründen. Ich habe eine Familie, ich möchte weiterhin in Teilzeit arbeiten, das war eins. Oder ihr habt so lange Arbeitsstunden, also damals wurde tatsächlich echt bis tief in den Abend reingearbeitet. War auch so eine Mentalität so ein bisschen so. Man hat sich auch profiliert durch eine lange Arbeitsdauer, so wo das Licht am längsten gebrannt hat, da war jemand richtig am Schaffen. Und das wollten weder die Frauen mit Kindern noch ohne Kinder, weil auch die Frauen ohne Kinder gesagt haben, ich habe zwar keine Familie, aber ich habe so viele andere Hobbys und da will ich jetzt nicht mein ganzes Leben hier dem Unternehmen schenken. Dann war ein Aspekt so in Besprechungen, da ist echt ein raues Entscheidungsklima, da will ich gar nicht in erster Reihe sein. Da bin ich lieber in zweiter Reihe. Mhm. Ja, so eine bunte Mischung zwischen eben Work-Life-Balance einerseits, aber eben auch so ein bisschen kulturell so tougher Wind.
Ja, ja, okay. Das ist aber interessant, weil ich glaube, was wir jetzt so am Anfang hatten, wo ich sagte, oha, Wespennest, das stellt sich ja gar nicht heraus, als die Frauen wollen nicht, sondern sie wollen nicht unter diesen Umständen.
Genau.
Ne? Mhm. So, das ist ja was ganz anderes. Häufig in dieser Emanzipationsdiskussion heißt es dann ja, die wollen ja im Grunde gar nicht. So wie Sie es jetzt beschreiben, hatte das ja ganz konkrete Gründe. Mhm. Und wenn man die dann halt bearbeitet, dann haben Sie gute Erfahrungen dann gemacht, dass es sich dann geändert hat? Das wäre jetzt eine Frage.
Ja, also wir sind heute circa 45 Frauen in Führungspositionen.
Okay.
Mhm. Wir haben auch tatsächlich dann Grund für Grund angegangen. Wir haben eben 2001 das Kinderhaus gebaut für Familien mit Kindern zwischen einem halben Jahr und 10 Jahren. Ganzjährig, ganztägig, haben aber parallel über Jahre hinweg Audit Beruf und Familie der Hertie-Stiftung gemacht. Da arbeiten MitarbeiterInnen quasi selbstwirksam die Ziele, die sie sich wünschen, sozusagen für eine bessere Vereinbarkeit. Wir haben es auch gleich umbenannt in Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Und haben dann quasi an den ganzen Themen gearbeitet. Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsklima, was auch immer. Also die ganzen Themen wirklich strukturiert angegangen.
Haben Sie die Ehemänner auch bearbeitet?
Nee, die haben wir nicht bearbeitet. Aber wir haben wirklich viele VD-Pärchen. Und ich muss sagen, dass die Männer da wirklich schnell und fortschrittlich sind. Ja. Viele Männer hier erweitern ihre Rolle, auch in Führungspositionen, dass sie dann nur noch 80% oder so arbeiten, um eben mehr Care-Arbeit zu übernehmen.
Ja.
Oder die verlängerte Elternzeit mit Konstrukten, dass eben Studenten dann auch unterstützen, damit es eben dann über einen verlängerten Zeitraum noch reduzierter geht und so. Also da habe ich schon sehr viel Experimentierwille kennengelernt bei den Männern.
Aber ich höre raus, es ist ein Prozess. Ich habe mal irgendwo gelesen, bis die Kultur eines Unternehmens sich ändert, rechnet man ungefähr 7 Jahre. Das klingt auch so, als sei das wirklich ein langer Prozess gewesen, bis es irgendwie gepasst hat für alle, oder?
Ich denke immer, das ist wie in so einer Beziehung. Man muss kontinuierlich weiter dran arbeiten, dass die gewünschte Kultur, Beziehungskultur auch erhalten bleibt irgendwie so, ja.
Ja.
Also was wir auch eben stark gemacht haben fürs ganze Unternehmen, eben in diesem Transformationsprozess zur Nachhaltigkeit, brauchten wir noch viel mehr Mitverantwortung. Also nicht nur, dass die Frauen in Verantwortung gingen, sondern auch am einzelnen Arbeitsplatz und auch eben in den verschiedenen Themen brauchten wir die Leute, dass sie ihre Perspektive einbringen, dass sie Entscheidungen auch am Arbeitsplatz treffen können, weil mit diesem Transformationsweg zum nachhaltigen Wirtschaften wird es so komplex, dass es nicht mehr alles über die Führungskräfte geht. Du brauchst die Leute in mehr Mitverantwortung. Und als wir das begriffen haben, haben wir angefangen, eben fürs ganze Unternehmen Selbstwirksamkeitsworkshops zu machen. Da geht es ganz stark darum, sozusagen, ich lerne mich besser kennen, warum mich was triggert, meine Bedürfnisse. Ich lerne aber auch das aus der anderen Perspektive sozusagen kennen. Ich trainiere mich im Beziehungsmanagement, um mich selbst besser steuern zu können, um mich auf meine Reaktionen besser verlassen zu können und auch um die anderen besser zu verstehen und damit eben auch den anderen mehr zu vertrauen.
Ja.
Und ich muss sagen, dass das ganz stark dazu geführt hat, dass bei allen Bereichen Menschen mehr erstmal für sich selbst in Verantwortung gegangen sind, aber dann auch schrittweise eben auch für andere Themen im Unternehmen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ja, das ist interessant. Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Zum einen würde mich interessieren, waren alle dazu bereit?
Also am Anfang war das, war das schon mit Skepsis. Also wir hatten nicht mit dem Thema angefangen, sondern mit Persönlichkeitsprofilen. Bist du ein roter Typ, ein gelber Typ, ein blauer Typ oder was auch immer? Und bis dahin hatten wir uns nicht begleiten lassen von Coaching oder Consulting oder so, sondern eben, wie es auch oft so im Mittelstand ist, hey, wir können das alles selber. Und so ein gutes Misstrauen gegen so Psychokram oder so. Und von daher war, als wir dann mit Persönlichkeitsprofilen angefangen haben, das Misstrauen oft ausgeprägt so. Und die Überraschung umso größer, in diesen Persönlichkeitsprofilen tatsächlich so zu lesen, als ob das die eigene Frau, der eigene Mann geschrieben hätte. So gut ist es ja dann auch. Man wird da ja schon sehr gut gespiegelt. Und auch in dem, was seine Stärken und was dann auch vielleicht die Schattenseiten sind. Und das hat uns auch viel gebracht, um überhaupt erstmal so dieses Vertrauen aufzubauen, weil wir hier ganz stark eben in einer Vertrauenskultur arbeiten. Also so mit dem Grundsatz, hey, im Grunde wollen hier alle Leute sozusagen gut kooperieren. Wir haben ein gutes Menschenbild. Aber das muss erstmal trainiert werden, auch von den Führungskräften, dass sie eben nicht die Kontrolleure sind und dass sie nicht die Leute sind, die jetzt immer nur die Entscheidung rechts, links treffen, sondern dass sie mehr so die Rahmengeber sind und die Leute eigentlich eigenmotiviert sind. Und es geht darum, einen guten Rahmen zu bauen. Und deshalb waren die Persönlichkeitsprofile uns für uns so wichtig, um dieses Vertrauen auch stärker aufzubauen. Weil wenn ich ständig davon genervt bin, dass der mich immer so komisch anguckt oder dass die so schnell ist und immer über mich drüber geht oder so und die hat was gegen mich und dann besser begreifen zu können, oh Moment mal, die ist einfach so, die ist eine dynamische Frau oder der ist eher einer, der geht total in die Tiefe und der kann es nicht abhaben, wenn ich dann drüber weghusche oder so. Dieses Verständnis aufzubauen, das war für uns wichtig und das hat aber am Anfang auf Widerstand gestoßen, weil man sich dann schnell privat, auch in Schubladen gesteckt gefühlt hat und so, aha, jetzt bin ich hier die Blaue oder der Grüne oder genau. Also das war wichtig, da eine gute Balance da zu finden. Das Private war eigentlich immer spannend. Das haben, glaube ich, alle ganz schnell begriffen, dass wir da in Bereiche reinkommen, die mir fürs Unternehmen was nutzen, aber auch privat wahnsinnig viele Horizonte eröffnen.
Ja, ja, genau. Aber was mich jetzt auch interessiert hat, war, wollten die Leute Verantwortung?
Nee, am Anfang nicht so. Also teilweise ja, also es ist ein total differenziertes Bild. Teilweise war das so, dass das auch ein Grund war dafür, warum wir ganz stark an der Führungskultur, an der Kultur gearbeitet haben, weil viele Leute gesagt haben, sie möchten eigentlich mehr Verantwortung. Obwohl wir das Unternehmen schon über 30 Jahre alt war, war die Kultur schon auch so ein bisschen Startup-Kultur. Klar, mein Vater hat das Unternehmen gegründet, der hat die wichtigsten Entscheidungen auch noch getroffen, der hat jede einzelne Abteilung selber gegründet, so ungefähr. So. Und da war von vielen Seiten so zu hören, hey, ich würde mir jetzt im Wandel schon auch wünschen, dass ich mehr Verantwortung kriege. Das war auf der einen Seite zu spüren, auf der anderen Seite war aber auch ganz oft zu spüren, hey, sag mir einfach, was ich machen soll. Aber erwarte jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie Entscheidungen selber treffe oder dass ich jetzt sage, wo es lang geht oder so. War beides zu hören.
Und wahrscheinlich ist es auch so, dass in einer großen Belegschaft immer beides da ist. Ne? Leute, die sagen, ich würde gerne einfach hinterherlaufen und die anderen, die sagen, ich würde gerne vorweglaufen, oder?
Genau, beides total und das würde ich auch heute noch unterschreiben. Und dann gleichzeitig würde ich sagen, dass wir diesen Level an wie viel Verantwortung trägt der Einzelne auf jeden Fall gehoben haben.
Ja, ich finde es ganz spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, in vielen Unternehmen ist es immer noch so eine Art Missverständnis, was ich nicht, wenn ich Eis ausgebe, wenn ich Yoga anbiete, dann haben wir eine gute Kultur. Ich höre bei Ihnen jetzt raus, Sie haben wirklich die Struktur geändert und damit die Kultur.
Beides, also Hand in Hand. Ganz viel läuft bei uns zusammen. Also zum einen eben die ganze Organisation und Struktur, eben das Führungsverständnis, auch wie wird geführt und wo werden Entscheidungen getroffen, dass es irgendwo dazu passt. Und dann aber auch ganz viel eben kulturell, wie gehen wir miteinander um? Haben wir auch das Handwerkszeug, um gut miteinander umzugehen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen? Und dann aber auch kulturell, dass wir das auch berücksichtigen dann in Festen und in Ereignissen, die uns zusammenschweißen und dass aber auch die Sachen, die wir so schaffen an Regelungen und so, dass die auch dann immer darauf aufbauen, auf einem positiven Menschenbild, auf einer Vertrauenskultur, auf einer selbstwirksamen Kultur, dass dir nicht alles abgenommen wird, sondern dass du eben auch selber mitentscheidest und so. Also das zieht sich quasi überall durch.
Sie haben angesprochen, dass ein Teil dieses Nein-Sagens auch war, oh, dieser Ton, möchte ich einfach nicht. Sie selber wollten ja als junge Frau Gutes tun für Mensch und Umwelt und eigentlich zu einer NGO oder zu Greenpeace oder so. Wie kam es, dass Sie sich da umentschieden haben? Das hat ja auch was zu tun mit diesem Bild, was ist Wirtschaft wahrscheinlich, ne? Weswegen man eher sagt, oh nee, danke, ich mache lieber was Gutes.
Ja, genau. Also für mich war die Wirtschaft so als Kind eher so der Auslöser vom Problem in der Welt. So von Klimawandel, da war damals auch schon Thema von Regenwaldabholzung und so weiter und so weiter. Und ich habe was gesucht, wo ich meinen Beitrag leisten kann, sozusagen meinen Beitrag eben für eine lebenswerte Welt zu leisten. Und für mich war das total erstaunlich, dass auch im Unternehmen stattfinden kann, weil Unternehmen, also Wirtschaft war damals ja noch kein Schulfach in meiner Zeit und so ganz verstanden habe ich nicht, was mein Vater tut, außer eben mit den Produkten und so, aber was es bedeutet. Und das wurde mir durch mein Praktikum damals schon sehr, sehr bewusst, eben, dass es hier jetzt nicht nur um Zahlen, sondern um Menschen geht. Und das, was ich als erstes total faszinierend fand, dass es eben kein abgekapseltes Ei ist, sondern das Unternehmen so viel Schnittstellen rein hat. Also, dass schon die 500 Leute, die hier arbeiten, dass sie das wieder in ihre eigenen Familien reintragen. Und genauso die Umstände der Produktion und so weiter, dass das so viele Menschen prägt, die Produkte in der Art und Weise, wie sie gestaltet sind, dass es so viel Einfluss hat, dass es so viel Verantwortung eigentlich an so vielen verschiedenen Stellen trägt und damit eben auch so viele Ansatzpunkte bietet, um was Gutes zu machen.
Sehr viele Hebel, ne? Ja. Ja. Unglaublich starker Multiplikator. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu dem Thema Gemeinwohl. Vielleicht ja noch einmal zu diesem Zielkonflikt, den Sie auch eingangs schon besprochen haben. Es gibt ja einen unauflöslichen Zielkonflikt zwischen Konsum und Nachhaltigkeit, aber auch einen zwischen unternehmerischen Zielen auf der einen Seite und hohen Kosten für Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Wie gehen Sie als Unternehmen damit um? Also mit diesem ersten Zielkonflikt zwischen Konsum und Nachhaltigkeit und dem zweiten. Es kostet ja auch eine Menge, die Prozesse umzustellen.
Also, dass wir ganz bewusst rangehen und sagen, wir sind ein Unternehmen der Textilindustrie, wir sind in erster Linie ein Problem. Und uns wirklich sehr systematisch und sehr professionell uns all den Problemen widmen, die wir da verursachen.
Au Backe. Das ist ein dickes Brett.
Das ist ein total dickes Brett, das wir seit 15 Jahren so sehr, sehr konsequent bohren. Wir haben wirklich die ganzen Lieferketten damit umgekrempelt, alle Materialien umgestellt, alle Produktionsstätten werden auditiert mit guten Sozialbedingungen und Konsum haben Sie angesprochen. Wir machen alles dafür, dass die Produkte sehr hohe Qualität haben, dass die reparabel sind, dass wir hier große Reparaturwerkstätten haben und dezentral auch noch reparieren, dass wir Secondhand anbieten, dass wir Produkte auch vermieten und mieten, dass wir unsere ganze Produktion auch so umstellen, dass, wenn es endlich Textilrecycling gibt, auch in der Lage sind, unsere Produkte wieder zu recyceln. Wir machen so ganz viel dafür, dass wir uns im klassischen Sinne ein Stück weit abschaffen, weil man quasi nur ein Produkt braucht oder das vielleicht auch nur leiht oder auch Secondhand kauft. Und dann quasi sein Leben lang damit glücklich ist, weil man es immer wieder reparieren kann. Und da arbeiten wir so ein bisschen hin.
Wie hat die Belegschaft auf diesen konsequenten Weg reagiert? Also haben Sie je das Gefühl gehabt, da schwang sowas mit wie, oh, jetzt müssen wir uns mit diesem Nachhaltigkeit-Gedöns rumschlagen, weil eine Frau an der Spitze ist?
Das wurde mir nie vermittelt. Die größte Hürde ist auf so einem Weg, und das sieht man ja in Deutschland wunderbar jetzt gerade als Exempel, ist diese erschlagende Bürokratie gefühlt, die da mitkommt. Wobei ich den Begriff Bürokratie da echt so unpassend finde, aber ich habe es damals auch so genannt. Mhm. Also nach dem Prinzip so miss es oder vergiss es, geht es halt darum, erstmal zu bemessen, ja, was habe ich denn an Emissionen, an Verbräuchen, an Auswirkungen im sozialen Bereich, in den Lieferketten. Ich muss erstmal wirklich in die Tiefe gehen und alles bemessen nach Managementsystemen. Und dann muss ich die Daten natürlich analysieren und dann muss ich da Ziele setzen und dann muss ich da Maßnahmen ableiten. Und das ist erstmal ein riesen Aufwand. Und am Anfang siehst du ja nicht, wo das hinführt. Mhm. Und am Anfang denkst du, ja, nachhaltig ist was Schillerndes und das ist ja was Gutes für die Welt. Und es macht ja Spaß. So gehen da vielleicht ein paar rein und dann werden sie erstmal total überfordert, weil diese erste Phase ist einfach nicht so spaßig. Das war zäh, zu vermitteln, dass trotz dieses großen Aufwands und diesem bürokratischen Zug, durch den wir erstmal durch müssen, dass wir das ernst meinen, dass wir uns nächstes Jahr nicht was Neues einfallen lassen, dass dieser Weg ideologisch vielleicht geprägt ist, sondern dass wir da wirklich auch Verbesserungen schaffen. Also so einfach so diese Mischung aus, ey, ist aber ganz schön viel und wissen die, was sie tun und kann das auch erfolgreich sein. Also diese erste Phase zu überwinden, die war richtig hart.
Mal abgesehen von dem, was andere gedacht haben, nach meiner Beobachtung sind Sie ja eines der wenigen Unternehmen, die das so konsequent verfolgen. Hat es denn Ihrer eigenen Meinung nach etwas damit zu tun, dass Sie Frau und Mutter sind?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ziemlich überzeugt von, weil für mich war der Weg nicht vorgezeichnet, als Frau in das Unternehmen zu gehen. Also wir sind hier eben in Süddeutschland und mir ist es dann auch tatsächlich erst richtig bewusst geworden, als ich dann selber schwanger wurde und im eigenen Unternehmen und mich umgeschaut habe und festgestellt habe, also weder bei VD sehe ich hier viele Frauen in Führungspositionen, noch irgendwo sehe ich weibliche Chefs. Ich hatte gar kein Vorbild sozusagen, also schon mal das. Und ich hatte auch großen Respekt, überhaupt in die Wirtschaft einzutreten, weil meine eigene Mutter ja auch immer so gesagt hat, ja, Wachstum, Wachstum, wo soll denn das hinführen? Wenn man außerhalb des Systems steht, weil meine Mutter hat dann 20 Jahre auch nicht mehr gearbeitet, sondern hat Haus und Familie gemacht und war damit sozusagen außerhalb dieses Wirtschaftssystems. Und dann kann man ja auch sehr schön die Schwächen des Systems analysieren und sich darüber auslassen. Das fällt einem ja viel schwerer, wenn man schon mittendrin ist und wenn der Weg vielleicht vorgezeichnet ist, wenn man vielleicht der männliche Nachfolger ist und es ist eh klar, dass man dann in die Fußstapfen des Vaters tritt. Von daher bin ich mit so einer Mischung aufgewachsen zwischen einerseits, ich glaube, ich habe so ein richtiges Unternehmergehen in mir, aber andererseits eben auch dieses Revoluzzer am Seitenrand stehen und kritisch drauf gucken auf dem Spielfeld, was da ist, was sie da so machen. Mhm. Ich war eben, als ich dann ins Unternehmen eingetreten bin, sofort schwanger. Das heißt, ich habe eigentlich nie ohne Kinder gearbeitet und das ist ja unglaublich stark, dieser Wunsch, diese Kinder beschützen zu wollen und da den Beitrag zu leisten. Das war schon auch noch ein wahnsinniger Motivator.
Ja, wobei, da frage ich mich immer, das haben ja die Männer eigentlich auch.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Die werden ja auch Väter. Also wie begegnen die ihnen denn dann? Also ich meine, sie werden sich ja in Zirkeln bewegen, in denen sie auch wahrscheinlich eher unterrepräsentiert sind als Frau. Das ist eine These, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Aber wenn dem so ist und sie da Männer treffen, die Unternehmen leiten, wie begegnen die ihnen denn? Denn sie gehen ja sehr, sehr offensiv auch mit dieser Haltung um. Ne? Also sie schreiben Kolumnen, sie in jedem Interview sagen sie es und betonen sie es, sagen da auch manche, jetzt gib doch mal Ruhe, wir müssen jetzt erstmal hier mit diesen ganzen bescheuerten Bürokratiemonstern fertig werden und mit den ganzen Regeln, wir brauchen eigentlich weniger Gesetze und weniger Regulation und so weiter. Kriegen sie da aufs Dach in den Zirkeln?
Das ist jetzt in den letzten 1-2 Jahren eben extrem hart geworden mit dem, die Bürokratie ist schuld am Niedergang von Deutschland und Nachhaltigkeit ist gleich Bürokratie. Da wird ja sehr, sehr viel in einen Topf geschmissen. Das finde ich richtig, richtig schlimm. Also
ist
da
gleich sind die Grünen sozusagen. Das kommt
ganz,
dann
ganz furchtbares genau. Narrativ. Und wir können aber mit VD schön zeigen, dass Nachhaltigkeit Innovationskraft ist und Zukunftsfähigkeit und dass es ganz viel damit zu tun hat, dass wenn du nachhaltiges Unternehmen aufbaust, dass du unglaublich resilientes, zukunftsfähiges, innovatives Unternehmen bist, total vernetzt und so. Und das ist ein gutes Gegenargument dagegen. Ich kann das halt zum Teil auch nachvollziehen. Also mich war ja am Anfang ebenso erschlagen, wie viel Aufwand das ist. Aber das ist es halt, gell? Wenn ich es professionell machen will, dann brauche ich das auch. Da habe ich schon die ein oder andere Auseinandersetzung. Aber mit dieser intrinsischen Motivation, hey, lasst uns hier diese Welt verändern, damit sie zukunftsfähig ist für unsere Kinder, da bin ich nicht weit weg von den Menschen. Das ist ja zutiefst menschlich.
Ja.
Ich glaube, was der Unterschied ist zwischen Männern und Frauen, du bist ja immer in so einem Realitätsrahmen drin und den kalibriert man sich ja dann irgendwie, gell? Und wenn ich dann eben stromlinienförmig immer auf einer Perspektive drauf gucke und das ist dann halt vor allem die Wirtschaftsperspektive und ich meine Kompetenz darüber nur beweisen kann, dass ich nur in diesem Wirtschaftskontext bleibe, dann wird es natürlich verstärkt, 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 verstärkt. Und aus der weiblichen Perspektive habe ich ja meine Freundinnen, bin ich ja ständig im Austausch darüber, wie die Welt ist und das ist ja noch ein sozialerer Austausch so ein bisschen im Sinne von, dass man sich viel mehr über Gefühle austauscht, über eigene Befindlichkeiten, über eigene Ängste. Ich glaube, das ist auch in der Gefahr, in ein Klischee zu tappen, trotzdem noch was, was mehr Frauen machen als Männer. Und mit diesem Realitätsrahmen komme ich ja da rein. Und deshalb glaube ich schon, dass Frauen eher einen nachhaltigen Weg einschlagen, weil sie eben auch diese Werteskala mit transportieren.
Ja, und ich glaube, um das zu bekräftigen, ich kann Ihnen da sehr folgen, umso mehr denkt man, Väter nehmen Elternzeit, denn dann kommt nämlich auch eine neue Perspektive mit rein. Ne? Also das bedingt sich ja alles gegenseitig. Ich verlasse dann halt diesen Bezugsrahmen mal zwischendurch und sehe einen anderen und das verändert Menschen einfach, wie wir wissen. Inwiefern hat sich denn die Führungskraft Antje von Dewitz verändert? Ne? Das klingt jetzt so, als sei es alles ein einziger Prozess gewesen, der immer gleich ging in die gleiche Richtung, immer war alles klar. Wo haben Sie das Gefühl, ist es auch sehr anders geworden im Laufe der Zeit?
Meine erste Erinnerung ist so ein bisschen, dass ich den Führungsstil meines Vaters erstmal instinktiv kopiert habe, um dann sehr schmerzhaft festzustellen, dass der mir gar nicht steht. Obwohl ich ja auch eigentlich darüber geforscht hatte und so. Ich hatte ja eine Dissertation auch vorher geschrieben, Rahmenbedingungen für mittelständische Unternehmen, für leistungsstarkes Arbeiten. Und war mir eigentlich sehr bewusst auch über Führungsthemen und so und habe dann aber trotzdem einfach die Rolle meines Vaters kopiert oder das Verhalten meines Vaters. Und er ist natürlich der Gründer und 30 Jahre hat er das Unternehmen geführt und hat jahrzehntelange Erfahrung und ich als junge Frau, also es hat einfach null gepasst. Und das war ein schmerzhafter Prozess, da erstmal meinen eigenen Weg zu finden und auch zuzulassen, den Mut zu haben vielleicht auch, dass das, was mir wichtig ist, auch zu leben als Führungskraft.
Und ich kann mir vorstellen, diesen inneren Kampf, den fühlen viele, nur dass halt die Fußstapfen schon so starr sind, kann ich mir vorstellen, bei männlichen Führungskräften, dass es noch schwerer ist, dann da anders zu agieren. Ne?
Also das war zu der Zeit eben, wo wir auch mit diesen Persönlichkeitsprofilen gearbeitet haben. Das hat schon geholfen, so eigene Schattenseiten eben aufzudecken und so einen Realitätsabgleich zu machen zwischen Wunsch und Ist. Und auch quasi das Verhalten von außen zu spiegeln.
Ja.
Ich habe das schon auch als einerseits extremen Erfahrungs quasi so steigernden Weg, aber auch als, boah, da musste ich schon ein paar Mal schlucken.
Ja, das denke ich mir. Deutsche Unternehmen haben sich ja lange auch politisch nicht positioniert. Das ändert sich gerade, wahrscheinlich wegen des Rechtsdrucks. Wie verhalten Sie sich da und wie reagiert Ihr Umfeld auf Ihre Bemühungen in diesem Feld?
Also wir als VD engagieren uns politisch, seit damals Trumps erste Mal gewählt wurde. Da war das wie so ein Bombenschlag. So hat sich das angefühlt. So, oh nein, in einer der größten Demokratien der Welt herrscht jetzt Hass und Intoleranz. Wir hatten eben zu der Zeit auch gerade begonnen, Geflüchtete zu integrieren bei uns mit sehr, sehr viel Aufwand und Herzblut und Leidenschaft. Und die ersten sollten wieder abgeschoben werden. Und wir haben dann angefangen, als VD uns zu positionieren in dem Sinne, dass wir gesagt haben, hey, lass doch mal die guten Geschichten erzählen. Also wir brauchen die Menschen hier, gerade in der Manufaktur, in der Produktion. Hier ist Vollbeschäftigung und die Produktion ist nicht das, was Menschen hier bei Vollbeschäftigung als erstes suchen. Gell? Also wir sind wirklich angewiesen und sind sehr, sehr dankbar und haben tolle Erfahrungen mit den Menschen gemacht, die wir hier integriert haben und haben solche Geschichten eben angefangen zu erzählen und um andere Bilder in der Öffentlichkeit eben auch zu Wort zu kommen und nicht immer nur den messerstechenden, keine Ahnung was.
Ja, ja, genau, diese ganzen Trigger-Geschichten, ja.
Und haben dann eben Stück für Stück darüber angefangen, uns klar zu werden, okay, wo haben wir eigentlich eine politische Haltung über das, was wir tun? Wo haben wir Best Practice hier im Haus und können zeigen, hey, wir haben Erfahrung und wir können auch zeigen, wie es gut laufen kann. Und da beziehen wir auch Haltung. Und die Reaktionen waren gerade in Bezug auf die Integration von Geflüchteten und das Einstehen eben gegen Fremdenhass war überwiegend positiv und hat auch viel Rückenwind gegeben, aber eben zum Teil eben in Einzelstimmen auch extrem harten Gegenwind. Also der ja. in Morddrohungen per Mail oder sowas kulminiert
Oha,
hat.
Okay, okay.
Also so auch, dass ich dann auch mal gedacht habe, so bringe ich jetzt hier meine MitarbeiterInnen und meine Familie in Gefahr sozusagen so, gell? Und dann aber gleichzeitig gedacht habe, oh Moment mal, wenn ich jetzt schon bei diesen paar Stimmen da ist, ich einknicke, gell? Oder wir als Unternehmen einknicken, ja dann gute Nacht, dann ist ja gerade jetzt erst die Zeit, gerade als Unternehmen sich hinzustellen. Weil bei so einem Gegenwind kann ich verstehen, wenn einzelne Personen umkippen, aber als Unternehmen musst du doch stehen wie eine Festung. Also Unternehmen sind ja einfach Säulen der Gesellschaft. Und wenn man ja auch wieder auf so diese Edelmann-Trust-Studie schaut, die ich super interessant finde seit Jahren, ist es, dass Unternehmen und die Unternehmer oder Unternehmerinnen, die eigenen, die Arbeitgeber, die haben auch das höchste Vertrauen in einer Gesellschaft, die allem misstraut.
Umso wichtiger, dass die sich gut positionieren, sagen sie.
Mhm. Genau, also ja. In dem Vertrauen liegt auch Verantwortung, das positiv zu gestalten und da eben seinen Beitrag zu leisten, eben gerade in diesem wichtigen Feld, beispielsweise eben der Demokratiesicherung.
Wenn man ihnen zuhört, ist es wirklich irre. Sie sind noch so mit Feuer und Flamme dabei, so viel Energie. Ich muss es jetzt als Moderatorin dieses Podcasts fragen. Sie als Frau, die wir, glaube ich, ungefähr so im gleichen Alter sind, merken Sie auch schwindende Kräfte? Ist es bei Ihnen Thema, auch im Unternehmen, dieses Thema Wechseljahre, alles, was damit einhergeht, was manche Frauen spüren, manche mehr, manche weniger? Spüren Sie da einen Unterschied bei sich in der Kraft?
Also ich hatte vor ein paar Monaten mal so eine Phase, wo ich mit der Energie runter bin. Und das ist wirklich bei mir bemerkenswert, weil ich schon mit sehr viel Energie ausgestattet bin. Und hatte mir dann die Frage gestellt, ist es das jetzt? Kommt's jetzt?
Ja.
Ich habe dann Vitamin C genommen, da war es wieder da. Also ich spür's tatsächlich noch nicht eigentlich.
Und ist das bei Ihnen im Unternehmen Thema? Ich hatte hier mal eine Verantwortliche von SAP, die ja 120.000 MitarbeiterInnen weltweit haben.
Ja.
Es hat praktisch ja Studiencharakter bei der Anzahl der Mitarbeitenden. Und sie sagte, bei 50 gibt es wirklich einen Kündigungsknick von hochqualifizierten Frauen.
Nee, das gibt's bei uns, glaube ich, nicht.
Ah, vielleicht haben Sie einfach so eine gute Work-Life-Balance, dass es nicht passiert. Aber ich fand es nur so interessant, ne? Deswegen frage ich immer nach bei Unternehmerinnen. So merken Sie es irgendwie, dass dann die Frauen in Burnout gehen oder denken, sie hätten einen Burnout, aber ist es in Anführungsstrichen nur das? Deswegen musste ich jetzt einmal fragen hier als Moderatorin.
Also das finde ich total spannend. Und wir hatten gerade eine Aktion von unseren PraktikantInnen. Die haben unsere ganzen Klos, Männer wie Frauenklos, mit Infos über Menstruation tapeziert. Das war super spannend. Das ist auch sehr polarisiert im Unternehmen angekommen. Aber ich fand es super spannend, ganz viele Fakten darüber. Das haben wir beleuchtet, weil da gibt's ja auch so verschiedene Leistungsphasen. Und die Menopause, die ist bei einzelnen Frauen eben. Und da gibt's Gespräche drüber. Wir sind hier eine recht offene Kultur.
Ja, dann empfehlen Sie einfach unseren Podcast und dann müssen Sie die ganze Aufklärung nicht machen.
Ja, also wir sind immer ganz stolz, wenn wir eine Frau um die 50 an Land ziehen, weil da einfach so viel Kraft tatsächlich. Ich bringe das mit Kraft, mit Stabilität, mit Erfahrung, mit super Stärke in Verbindung.
Ja, absolut.
Also aus ArbeitgeberInnen-Sicht, dass ich super happy bin, wenn ich die Frauen an Bord kriege.
Ja, umso mehr ist es ja so bitter für manche, dass sie eben wissen, ich bin hochqualifiziert, ich habe so viel Erfahrung und dann verlassen sie sich Kräfte und keiner weiß, woher es kommt. Deswegen wäre jetzt einfach unser Wunsch, dass wir sensibilisieren auf dem Feld. Und ja,
also Sie haben definitiv was angestoßen. Ich werde mich definitiv mit dem Thema beschäftigen.
Ich danke Ihnen. Also eine letzte Frage habe ich noch. Ihre Kinder haben ja Ihre Mutter als erfolgreiche Managerin mit klaren Werten kennengelernt. Wie stehen Ihre Töchter heute zum Thema Karriere und Wirtschaft?
Also die eine studiert an der Leuphana nachhaltiges Management. Von daher ist der Weg da auf jeden Fall nicht weit, eben genau diese beiden Felder auch zu kombinieren. Und meine andere Tochter, die wird jetzt Fotojournalismus studieren, aber der Kreis, der schließt sich jetzt, ist ja momentan meine Assistenz und schnuppert eben auch ins Unternehmen rein und kann sich das grundsätzlich auch ganz gut vorstellen, irgendwie dann vielleicht mal oder so. Aber bei beiden ist es noch sehr vage, aber sie sind definitiv schon näher dran an diesen Themen, als ich es damals war.
Ja, ich finde es interessant, weil es gibt ein Buch von dem Schulte Markwort, der darin die These aufstellt, die ich relativ gewagt finde. Es gäbe viele Mädchen und Frauen, die sich zurückziehen würden heute aus dem ganzen Thema, weil diese erschöpften Mütter vor Augen hätten, die immer versucht hätten, alles unter einen Hut zu kriegen und die hätten gar keine Lust auf Zukunft aufgrund dieser Erfahrung. Daher kam die Frage, aber das klingt bei Ihnen jetzt nicht so.
Nee, Nee, eigentlich nicht. Nee, Punkt. Nee, ich glaube genau. Eher, dass sie schon Lust drauf kriegen, so, weil die sind ja auch oft hier und erleben die Kultur am Standort und auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich habe eher das Gefühl, dass es bei ihnen so Motivation und Lust auslöst.
Für die Hörerinnen, die jetzt nicht Führungskräfte sind und die jetzt nicht in so ein Unternehmen reingehen können aus Familiensicht, wie kann man denn als Kundin oder Arbeitnehmerin oder Führungskraft nachhaltig handeln? Was würden Sie denen mitgeben, die jetzt nicht direkt als CEO landen im Familienunternehmen?
Also da erlebe ich tatsächlich oft ein Ausbrennen, ganz ehrlich. Also ich halte ja auch Vorträge oder so und dann kriege ich genau die Frage eben von Menschen, die total irgendwie brennen für Nachhaltigkeit und sagen so, sie kommen überhaupt nicht voran in dem Unternehmen und sie sind da total frustriert und was können sie tun, damit sie das Unternehmen trotzdem bewegen? Und da ist so ein bisschen meine nüchterne Erkenntnis und ich habe es leider immer nur als Negativ-Sprichwort, wenn sie da eine Positiv haben, dann bin ich auch da sehr dankbar, aber der Fisch stinkt vom Kopf her und wenn ein Unternehmen so geführt wird, dass Nachhaltigkeit keine Rolle spielt, dann würde ich sagen, behaltet eure Motivation, aber sucht euch einen anderen Wirkungsort.
Ja, als Kundin ja im Grunde das Gleiche, ne? Also wo lasse ich mein Geld?
Augen auf. Also das sind alles politische Entscheidungen, ob man will oder nicht. Wo arbeite ich? Was für Produkte konsumiere ich? Das sind alles jeden Tag eine kleine Entscheidung dafür, in welcher Welt will ich leben? Wo trage ich meinen Beitrag dazu bei? Wir haben in den ersten 15 Jahren, in denen wir so uns auf diesen Weg gemacht haben, in den ersten Jahren haben wir immer wieder gehört, dass unsere Händler gesagt haben, ist ja nett, was ihr da macht und so mit eurem Engagement, aber ganz ehrlich, die Kunden fragen nicht danach. Und das ist das, was wir heute hören. Oh, die Kundinnen, die fragen immer mehr danach. Und es ist ja total spannend, was ihr macht. Also ich will damit nur ermutigen, auch wenn jetzt nicht jede Kaufentscheidung so ausfällt, aber dieses Nachfragen, natürlich auch da, wo der Geldbeutel ist, diese Entscheidung dann auch zu treffen irgendwann, das hilft, diese Welt zu formen, in der man leben möchte. Und das Gleiche ist eigentlich auch mit Unternehmen. Wenn ich die ganze Zeit im Unternehmen arbeite, das, wo man sich selbst zerreißt, und das ist ein Zerreißen, das erlebe ich wirklich häufig, dass meine Werte eigentlich woanders sind, aber ich jeden Tag quasi gegen meine Werte arbeite, das zerreißt dann innerlich. Das ist, glaube ich, einfach sehr sinnvoll, da das sich bewusst zu machen und tatsächlich auch eine Entscheidung zu treffen.
Mehr kann nicht kommen. Es ist ein perfektes Schlusswort. Frau Verlitz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen zu erzählen, wie Sie es machen, wie es Ihnen damit geht, wie es Ihren Mitarbeitenden damit geht und Ihre Zeit hier für uns ein bisschen investiert haben.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ich danke euch da draußen auch fürs Dranbleiben und die vielen netten Mails und netten Bewertungen bei Plattformen wie Apple Podcast, Spotify oder RTL Plus. Damit dürft ihr gern weitermachen. Wir freuen uns darüber immer total und schaut gerne auch in unsere Shownotes für weitere tolle Angebote von Brigitte für uns Frauen mitten im Leben und schreibt uns an podcast@brigitte.de. welche Themen ihr euch wünscht und wenn ihr Flyer auslegen wird, auch an Sie, Frau von Dewitz, wenn ihr Flyer auslegen wollt, bei euch in der Firma, in der Frauenarztpraxis oder in der Apotheke. Wichtig ist, immer vorher fragen. Nächste Woche ist Diana wieder dran und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.